Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Sammy hat schon gesagt, eben hat von dem Gespräch berichtet, wo ich gesagt habe, diese Themenreihe oder dieses Thema ist in dieser Reihe etwas anders. Woran genau liegt das? Wenn wir uns die bisherigen Themen anschauen, dann sehen wir, dass der Ausgangspunkt der meisten Themen in dieser Reihe eine bestimmte Situation von uns Menschen war. Wir Menschen durchleben Kummer und Krankheit. Wir Menschen empfinden Glück und Trauer, wir Menschen wünschen uns Gottes Nähe, wir Menschen erleben Gottverlassenheit und Ungerechtigkeit. Dieses Thema lautet Gottes Allmacht, begegnen mit dem Psalmen. Der Ausgangspunkt bei dem Thema heute Abend ist nicht eine bestimmte Situation von uns Menschen. Stattdessen beschäftigen wir uns heute Abend mit einer Eigenschaft Gottes, und zwar mit Gottes Allmacht. Wir durften schon in der Einführung in diese Themenreihe feststellen, dass der Inhalt der Psalmen gut in einer Verknüpfung mit dem ersten und dem letzten Psalm zusammengefasst werden kann. Glückselig ist, wer Halleluja sagen kann. Vor allem, wer ein Halleluja sagen kann in Bedrängnis, in Gesundheit, in Ängsten, in Wohlstand und so weiter. Wie aber ist das möglich? Kann man im Vertrauen auf seine eigene Stärke Halleluja sagen, wenn man gerade in Angst ist? Oder ist es möglich, in den Gefühlen von Einsamkeit aus sich selbst heraus glücklich werden und Halleluja zu sagen? Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass das nicht so ist. Aber stattdessen kann derjenige, der glaubt, der an Gott glaubt und Gottes Wesen erkennt, der kann Halleluja sagen. Derjenige, der Angst empfindet, kann im Glauben an Gottes Allmacht ruhig werden. Der mit Sünd beladene kann im Glauben an Gottes Gnade Heilsgewissheit erlangen. Der Einsame kann in den liebevollen Armen Gottes Geborgenheit finden. Somit ist es Gottes Eigenschaft, ist es Gottes Wesen, das dem Gläubigen ein Fundament bildet, um in diesen verschiedensten Lebenssituationen Halleluja sagen zu können. Gottes Allmacht ist eine dieser Eigenschaften, die das Fundament des Gläubigen bilden. Und daher greifen auch viele Psalmisten in vielen Psalmen dieses Thema auf. Und auch wir möchten uns heute Abend mit Gottes Allmacht beschäftigen. Wir möchten einen Blick in die Psalme werfen. Und Ziel ist es, dass wir Gottes Allmacht besser verstehen. Dass wir aber sie nicht nur verstehen, dass wir sie auch in den Taten Gottes sehen und uns diese Erkenntnis von Gottes Allmacht zu einer vor Gott wohlgefälligen Reaktion führt. Und somit lauten meine drei Gliederungspunkte heute: Gottes Allmacht verstehen, Gottes Allmacht sehen und dann drittens auf Gottes Allmacht reagieren. Lasst uns zunächst einen Blick darauf werfen, was die Bibel über die Allmacht Gottes lehrt. Wir werden zwar in dieser Stunde nicht mal ansatzweise die Tiefen der theologischen Wahrheiten aufdecken können, aber sei es auch noch so ein kleiner Funke von diesem verzehrenden Feuer des Wesen Gottes, den wir erhaschen, so ist auch dieser Funken voller Herrlichkeit und es ist wahrlich gewinnbringend, seine Zeit, seine Aufmerksamkeit dem zu widmen. Was denn genau ist Gottes Allmacht? Es ist eine Eigenschaft Gottes, es ist Gottes Wesen, die seine ein Teil von seinem Wesen, der seinen Handlungen Kraft verleiht. Die Allmacht Gottes ist Gottes Kraft zum Handeln. Die Allmacht Gottes verleiht seinen Eigenschaften Leben und Aktivität. Wie nutzlos und vergeblich wäre es, wie nutzlos und vergeblich wären Gottes Ratschlüsse, wenn sie nicht durch seine Allmacht ausgeführt werden würden. Wie nutzlos wären die Verheißungen Gottes, wenn Gott nicht die Kraft hätte, diese auszuführen. Wie lächerlich wären die Ankündigungen von Gericht, wenn Gott nicht die Kraft hätte, das Gericht auszuführen. Wir hätten in diesem Fall einen lächerlichen Gott. Aber es ist nicht der Fall. Wir haben einen allmächtigen Gott, in dem die Kraft ist, all die Dinge zu tun, all die Dinge zu bewirken, die er in seiner unendlichen Weisheit und in seinem vollkommenen Willen tun will. Einige Bibelstellen, die dies bestätigen, finden wir in dem Psalm. Ein paar von denen möchte ich kurz anführen und so gibt uns auch Psalm 62, Vers 12 die Bestätigung, dass in Gott diese Macht bzw. diese Stärke ist. Psalm 62, Vers 12. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört, dass die Stärke bei Gott ist. Gott hat es selbst gesagt und dann wurde es auch von Zeugen bestätigt, die dies gesehen und dem geglaubt haben, sodass es nun zweimal zu hören ist, die Stärke oder die Macht ist bei Gott. Nicht bei den bösen Menschen, nicht beim Zufall, nein, es ist Gott, der auf dem Thron sitzt und die Macht hat. Er ist der Starke. Psalm 89, Vers 14 stellt Gottes Arm und vor allem Gottes rechten Arm, seine rechte Hand, als ein Symbol der Macht dar. Psalm 89, Vers 14, hier heißt es, du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Und Jeremia 32, 17 zeigt uns dann, was Gottes Arm tut und bestärkt auch noch einmal Gottes Allmacht. Jeremia 32, 17, ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Dieser letzte Satz, die letzten Worte, die wir hier in Jeremia gelesen haben, die erinnern vielleicht einen oder anderen an Matthäus 19, 26. Hier sagt Jesus, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und so könnte man noch weitere Stellen anführen, die zeigen, in Gott ist Kraft, in Gott ist Stärke, in Gott ist Macht. So wie eine Uhr, die Batterie einer Uhr erst es möglich macht, dass die Uhr ja tickt und ihre Funktion ausübt, oder wie so ein Supercomputer erst seine hochkomplexen Rechnungen mit der elektrischen Energie vollbringen kann, so bewirkt Gott seine allmächtigen Taten durch seine Allmacht. Und somit ist Gottes Allmacht seine Kraft zum Handeln. Doch wie groß ist diese Kraft? Hat diese Kraft irgendwelche Grenzen? Wir kennen es zumindest von uns Menschen, dass unsere Kraft begrenzt ist. Wir haben definitiv einen Willen, aber viele Dinge zeugen davon, dass wir nicht die Macht und Stärke haben, dies auch umzusetzen. Daher die Frage, wie ist das bei Gott? Ist es bei Gott genauso wie bei uns Menschen? Die Aussage, die ich treffen möchte, ist, Gottes Allmacht ist unbegrenzt. Dass Gottes Allmacht unbegrenzt ist, geht allein aus dem Begriff Allmacht hervor. Aber das gilt es natürlich auch zu beweisen mit dem Wort Gottes. Und hier möchte ich zunächst Epheser 1, Vers 19 anführen. Paulus beschreibt hier sein Gebet für die Epheser. Das sollte den meisten hier bekannt sein, die sonntags im Gottesdienst sind. Und ein Aspekt dieses Gebetes ist es, dass er Gott bittet, dass die Epheser Folgendes erkennen, und zwar Epheser 1, Vers 19, ab Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Paulus beschreibt, wie und in welche Machtpositionen Gott der Vater Gott den Sohn erhoben hat. Gott der Vater gebrauchte seine überragende Größe, seine Kraft, seine Macht, seine Stärke, um Gott den Sohn über jegliche andere Macht, über jegliche andere Kraft, über jeglichen anderen Herrscher zu erheben. Und damit hat Gott der Sohn jetzt die gleiche Macht über allen anderen Mächte wie auch Gott der Vater. In den einzelnen Personen der Gottheit, aber auch als Einheit in der Dreieinigkeit Gottes steht Gott über allen anderen Mächten und ist somit allmächtig. In seiner unendlichen Kraft kann Gott alle Dinge tun. Ein schwacher Schatten für diese unendliche Kraft Gottes ist das Bild eines Feuerfunkens in einem trockenen Wald. Dieser kleine Funke entzündet zunächst ein Grashalm, dann entzündet sich der nächste Grashalm, Sträucher fangen an zu brennen, es breitet sich immer weiter aus auf dem Boden, geht in die Höhe, Bäume fangen an zu brennen, bis der ganze Wald lichterloh in Flammen steht. alles in diesem Wald wird vom Feuer beeinflusst. Nichts kann von seiner Kraft ausgenommen werden. Alles brennt. Alles steht unter dem Einfluss von dem Feuer. Die ganzen Pflanzen und Tiere in diesem Wald können dem Feuer nichts entgegensetzen. Im Gegenteil, je mehr Gebilde, je mehr Tiere, je mehr Pflanzen das Feuer erreicht und entzündet, desto heftiger wird das Feuer und unwiderstehlicher wird es wirken. So wirkt auch Gott mit seiner unendlichen Kraft, mit seiner Allmacht ungehindert und unwiderstehlich. Seine Macht ist unbegrenzt. Unbegrenzt beispielsweise vom Ratschluss der Nationen. In Psalm 33, Vers 10 heißt es, der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Genau das erfährt auch Nebukadnezar, der größte Herrscher zu seiner Zeit. Beschrieben wird das ja in Daniel Kapitel 4. Nebukadnezar errühmt gerade noch seine großen Errungenschaften in diesem großen Reich. Er rühmt seine Herrschaft, seine Nation noch bevor er ausgeredet hat. Ertönt eine Stimme, die sagt, dass sein Königtum jetzt von ihm genommen werden wird. Und er wie ein Tier werden wird, und um zu erkennen, dass Gott noch eine viel größere Macht hat, als er über sein Königreich hat. Genau das trifft ein. Gottes Allmacht wird auch nicht begrenzt von Raum und Zeit. In Josua 10, da bittet Josua Gott, dass die Sonne stehen bleibt, damit das Volk Israel noch Zeit hat, die Amoriter im Krieg zu schlagen. Und Gott, wie auch immer es passiert ist, die Sonne bleibt stehen, zumindest vom Optischen, von der Betrachterperspektive. Und dabei ist das eine Handlung gegen jegliche physikalischen Gesetze von Raum und Zeit. Psalm 145, Vers 3 beschreibt die Größe des Wesen Gottes und damit auch die Eigenschaft und fasst es gut zusammen und sagt, dort heißt es in Psalm 145, Vers 3, groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Die Größe von Gottes Wesen und damit auch die Größe von Gottes Allmacht ist unerforschlich groß. Kein Herrscher auf dieser Erde ist außerhalb der Reichweite von Gottes Allmacht. Keine Krankheit ist so schwer, als dass Gott sie nicht heilen könnte. Kein Sünder ist zu verstrickt in seine Sünden, als dass Gott ihn dort nicht herausholen könnte und da ihn davon befreien könnte. Kein Werk ist ihm zu schwer, seine Allmacht ist unbegrenzt. Wir sehen also, dass Gottes Macht unbegrenzt ist, doch wieso lesen wir dann in einigen Stellen der Bibel, dass Gott Dinge nicht tun kann? Das führt uns zum nächsten Unterpunkt. Gottes Allmacht ist wesensgleich mit seiner Natur. Zunächst ein paar Beispiele von Dingen, die Gott nicht tun kann. Jakobus 1, Vers 13. Jemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Hier heißt es, Gott kann nicht zum Bösen versucht werden. Eine weitere Stelle, 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Gott kann weder lügen noch Dinge bereuen. Und es stellt sich die Frage, ja, ist dann Gott überhaupt allmächtig, wenn er all diese Dinge nicht tun kann? Die dritte Textstelle, die ich jetzt anführen möchte, zeigt erneut eine Sache, die Gott nicht tun kann, aber sie zeigt auch gleichzeitig, wieso das denn so ist. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu und kann sich selbst nicht verleugnen. Mit anderen Worten, sein Wesen ist unveränderlich. Die Eigenschaften Gottes stehen in keinem Widerspruch zueinander. Gott selbst ist eine Einheit und das Wesen Gottes verbindet all seine Eigenschaften in einer Perfektion. In dieser Einheit schränken sich die Eigenschaften Gottes nicht gegenseitig ein. Wayne Grudem stellt in seinem Buch Biblische Dogmatik die Eigenschaften Gottes als Fäden dar, die ja wie in einem Teppich in Perfektion miteinander verwebt sind. Und so steht auch die Allmacht Gottes in keinem Widerspruch zu einer der anderen Eigenschaften. Die Allmacht Gottes ist ja wie so ein Faden von diesem großen Teppich, von diesem großen Gewebten der Allmacht, des Wesen Gottes. Die Allmacht Gottes ist wesensgleich mit seiner Natur. Gott setzt seine Allmacht nicht willkürlich ein, sondern handelt geordnet in Übereinstimmung mit seinem gesamten Wesen. Hier ein paar Beispiele dafür. Auch wenn es theoretisch in der absoluten Allmacht Gottes möglich wäre, Sünde ungestraft zu lassen, so würde dies im Widerspruch zu Gottes Gerechtigkeit stehen. Daher lässt Gott Sünde nicht ungestraft. Die Allmacht Gottes ist geordnet und bildet eine Einheit, und hier bildet sie eine Einheit vor allem mit Gottes Gerechtigkeit. Damit ist ja die Allmacht Gottes wesensgleich mit seiner Natur hier in diesem Beispiel. Gott lügt auch nicht. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Wäre dies anders, wäre das ein Widerspruch zu seiner Wahrhaftigkeit und seiner Heiligkeit. Aber dem ist nicht so, sondern Gottes Allmacht ist wesensgleich mit seiner Natur. Ein weiterer Punkt in der Betrachtung der Allmacht Gottes ist folgender. Gottes Allmacht wirkt durch sein Wort. Wie macht Gott Gebrauch von seiner Allmacht? Wodurch bewirkt Gott all seine allmächtigen Handlungen? Eine Antwort auf diese Frage finden wir in einem Psalm, den ich heute schon erwähnt habe, Psalm 33. Und ich lese jetzt die Verse 6 bis 9. Psalm 33, Vers 6 bis 9. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie ein Damm, legt die Behälter in Fluten, die Behälter in Fluten. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gott redet und es geschieht. Gottes Wort ist das Mittel, das Gott gebraucht, um seine allmächtigen Taten zu bewirken. Beispiele dafür finden wir viele in der Bibel. Und bereits im ersten Kapitel der Bibel, auf den ersten Seiten in der Geschöpfungsgeschichte, finden wir ein Beispiel davon. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde trocken. Und genauso geschah es. Gott sprach, die Erde soll lebendige Wesen hervorbringen nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und genauso geschah es. Hebräer 11, Vers 3 fasst uns dieses Wirken durch sein Wort zusammen. Dort heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Unsichtbare nicht aus Erscheinen geworden ist. In Jona 2 befiehlt Gott dem Fisch, Jona auszuspucken und es geschieht. Jesus, der als Sohn Gottes auch die Allmacht Gottes besitzt, befiehlt in Markus 4 dem Sturm zu schweigen und es geschieht. Jesus ruft Lazarus aus dem Grab und es geschieht. Lazarus kommt lebendig heraus. Von diesen Beispielen sehen wir, Gott wirkt seine allmächtigen Taten durch sein Wort. Nachdem wir einen Blick darauf geworfen haben, was die Bibel über Gottes Allmacht lehrt, soll sich unser Blick jetzt auf einige ausgewählte Bereiche richten, in denen wir Gottes Allmacht sehen können, in denen Gottes Allmacht sichtbar wird. Und Ziel ist es nun, Gottes Allmacht zu sehen, vor allem in dem Psalm. Ein Bereich, in dem wir so deutlich die Allmacht Gottes sehen können, ist der Bereich, über den ich eben schon gesprochen habe, es ist die Schöpfung. Hier zeigt sich die starke Rechte Gottes auf besondere Art und Weise. Mit was für majestätischen Ausbrüchen ruft er hier Lebensräume und Lebenswesen aus dem Nichts in die Existenz. Der Psalmist Ethan schreibt dazu im Psalm 89, Vers 12 und 13, dein ist der Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle, du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Der sichtbare Himmel, der so ein großartiges Werk ist, und es wird hier mit Nachdruck das Gewölbe seiner Macht genannt, ja, diese Macht wird in diesem herrlichen Gewölbe sichtbar, ganz unverhüllt. Nach neuesten Schätzungen zeugen ca. 70 Trilliarden Sterne von der Macht Gottes. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen, unvorstellbar für den menschlichen Verstand. Und das alles ist entstanden durch einen Ausspruch des allmächtigen Gottes. Psalm 104, Vers 5 bis 9 umschreibt die Schöpfung der Erde auch nochmal. Hier heißt es, er hat die Erde gegründet auf ihren Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deinen Schelten floh es. Vor dem Schall deines Donners wurde es fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreitet es nicht. Es wird zurückkehren, die Erde zu bedecken. Die riesigen Ozeane mit der Vielzahl an Pflanzen und Tieren, der Allmächtige erschuf sie. Die Berge, diese gewaltigen Felsbrocken mit diesem majestätischen Anblick, erhob der Allmächtige aus dem Wasser hervor. Diese Täler, die wir auch bewundern können, senkte er und setzte dort hinein eine Vielzahl von lebendigen Kreaturen. Und schließlich setzte der Allmächtige Gott auch den Menschen als sein Abbild selbst auf die Erde. Für Jeremia führt das Betrachten der Schöpfung von Himmel und Erde zu der Erkenntnis, kein Ding ist unmöglich, er ist allmächtig. Jeremia 32, 17 nochmal. Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Gott bewahre uns davor, dass wir den allmächtigen Schöpfer entehren, indem wir seine Schöpfung durchschreiten und so tun, als wäre dieses Meisterwerk nicht wahrnehmbar. Dabei hat das Betrachten der Schöpfung ja schon so einen wirksamen Einfluss, denn die Schöpfung predigt uns die Allmacht Gottes. Sie tut es ja eine Vielzahl mal besser, als dass ich es heute tun könnte. Gottes Allmacht zeigt sich aber nicht nur darin, dass er Lebensräume und Lebenswesen erschafft und ja, das alles einfach nur ja seinem Sein überlässt und nicht mehr etwas tut, sondern er setzt seine Allmacht auch in diese ständige, fürsorgliche Erhaltung, auch Vorsehung genannt, ein. John Piper definiert die Vorsehung als Gottes zielgerichtete Versorgung, Erhaltung und Lenkung der Welt. Der allmächtige Gott hat die Welt nicht nur einmal in die Existenz gerufen und ist jetzt ein bloßer Betrachter, sondern er handelt auch aktiv im Versorgen, im Erhalten und Lenken der Welt. Eine Vielzahl von Bibelstellen bestätigt uns dieses herrliche, allmächtige Wirken Gottes. So wird im Psalm 104 nicht nur das allmächtige Wirken der Schöpfung beschrieben, der Psalmist stellt Gott auch als mächtigen Erhalter aller Lebenswesen dar. Psalm 104, Vers 10 bis 14 und dann Vers 27 bis 30 noch dazu. Du, der Quellen entsendete in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Furcht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache von Öl und Brot des Menschenherz stärke. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten. Der Storch, Wacholderbäume sind sein Nest. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Gott stillt den Durst der Tiere. Gott sorgt für die Nahrung der Tiere. Er versorgt auch uns Menschen mit all den Genüssen, an denen wir uns erfreuen. Aber auch die Pflanzen, sie gedeihen durch das Wirken des allmächtigen Gottes. Nichts kann bestehen, wenn Gott es nicht in seiner Allmacht erhält. Alles würde vergehen und wieder zu Staub werden, wenn Gott seine fürsorgliche Hand zurückziehen würde. Und daher steht alles in Abhängigkeit und der Erwartung davon, dass Gott versorgt, dass Gott erhält, dass Gott lenkt. Das sagt uns auch David im Psalm 145, Vers 15 und 16. Alle Augen warten auf dich. Du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Würde Gott aufhören, sich um Pflanzen, Tiere und Menschen zu kümmern, so würden sie alle vergehen. Denn Gott ist es, der das Leben gibt und auch erhält. Und so hält dein Schöpfer auch dein Leben in der Hand. Er kennt dich bis ins kleinste Detail und er ist es auch, der dein Leben erhält. Jesus erklärt dazu Folgendes in Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind es selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nur nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Gottes Vorsehung zeigt sich in der Erhaltung, in der Vorsehung, ja, von unserem Leben, von unseren äußeren Umständen, aber auch genauso in unserem Christenleben. Psalm 55, Vers 23. Wirf auf den Herrn deine Last. Er wird dich erhalten. Er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt. Hier finden wir eine Aufforderung, unsere Last, unsere Sünde vor Gott zu werfen, vor dem Kreuz niederzulegen. Gott dann wird dann für das geistliche Leben sorgen. Er wird nicht zulassen in Ewigkeit, dass der Gerechte fällt. Was für eine herrliche Gewissheit kann der haben, der diese Verheißung für sich in Anspruch nehmen kann, der seine Last Gott abgibt und auch in den tiefsten Tälern des Gefühls der Gottverlassenheit wird Gott den für gerecht gesprochenen erhalten und nicht fallen lassen. Schwenken wir unseren Blick weg von dem einzelnen Menschen und schauen auf die gesamte Menschheit, stellt sich vermutlich der ein oder andere die Frage, hält Gott die Nationen und ihre Herrscher auch in seiner starken Hand fest? Wo ist denn der Allmächtige in all den Kriegen, in den Verbrechen, in der Gottlosigkeit? Psalm 2, Vers 1 bis 4 gibt uns eine Schilderung dieser Situation und zeigt uns zugleich auch den wahren König auf. Psalm 2, Vers 1 bis 4. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten, tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann redet er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Gott spottet über die schnaubenden Nationen und erstickt ihre Taten in seinem Zorn. Als König Josaphat von Juda angegriffen wird, von den Moabitern und den Kindern Ammons, da schreit Josaphat zu Gott und bittet ihm um Hilfe in Anerkennung von Gottes Macht über die Nationen. 2. Chronik 20, Vers 6 und 7. Und er sprach, Herr, Gott unser Väter, bist du es nicht, der Gott im Himmel ist? Und bist du nicht Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? König Josaphat erinnert sich daran, wie Gott seine Allmacht bereits an den Kanaanitern bewiesen hat und das Land Kanaan den Israeliten gegeben hat. Aber auch genauso der Pharao erfuhr Gottes Macht in den Plagen, in seinem Tod. Nebukadnezar erkannte am Ende seines Wahnsinns Gottes Allmacht. Und so mussten es auch und müssen es heute auch noch viele weitere Nationen und Herrscher auch erkennen. Auch heute bestimmt unser allmächtiger Gott, die Handlungsgrenzen der Nationen und Herrscher. Denn er ist derselbe heute, genauso wie damals. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Sei es der Bürgermeister, sei es der Bundestag, seines Präsidenten oder die Vereinten Nationen, Gott thront über ihnen. Die Allmacht Gottes zeigt sich also in seiner zielgerichteten Versorgung, in seiner Erhaltung, in seiner Lenkung der Welt, zeigt sich in seiner Vorsehung. Worin sehen wir seine Allmacht noch? Die Psalmisten machen deutlich, dass Gott auch in der Ausübung vom Gericht allmächtig ist. In seiner Allmacht bricht er den Stolz und stürzt den Hochmütigen von seinem Thron. In seiner Allmacht führt der gerechte Richter sein Gericht aus über Sünde. Und dazu sagt Psalm 75, Vers 8 bis 11 folgendes. Psalm 75, Vers 8 bis 11. Denn Gott ist Richter. Diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Denn ein Becher ist in der Hand des Herrn, schäumender Wein voll Würze. Er schenkt daraus ein. Ja, seine Hefen müssen schlürfen, müssen trinken alle Gottlosen der Erde. Asaf bestätigt in diesem Psalm, dass Gott der Richter ist. Gott bleibt nicht in der Ferne der Gottlosen. So wie das Heil von oben kommt, so kommt auch das Gericht von dem Höchsten. Der Becher seines Zornes, dieser bittere Trank, wird den Gottlosen gereicht. Das Bild von diesem Becher des Zornes finden wir auch in der Offenbarung wieder. Dort taucht dieser Becher auf, dort wird dieser Becher der Stadt Babylon gegeben. Und das Bild dieses Bechers, der übergeben wird, zeigt die zielgerichtete Handlung. Gottes Zorn ist hier kein willkürlicher Emotionsausbruch, sondern eine gezielte Antwort auf Gottlosigkeit, auf Ungerechtigkeit. Gezielt reichte Gott auch diesen Becher des Zornes dem Pharao, als er die Plagen über Ägypten kommen ließ und schließlich auch der Pharao seinen Tod finden musste. Das Wasser wurde zunächst ja zu Blut und auch die verschiedensten Schwärme von Stechfliegen, von Heuschrecken und anderen Tieren kamen, aber auch Dunkelheit, schließlich der Tod der Erstgeborenen. Das alles, das war ja ein gewaltiger Beweis der rechten Hand des Allmächtigen. Die Bibel zeigt hierbei, dass Gott aber eine klare Unterscheidung gemacht hat zwischen den Ägyptern und dem Volk Gottes. Die Plagen trafen nur die Ägypter, einschließlich des Pharaos, obwohl die Israeliten im Land der Ägypter lebten. Gott setzte seine Allmacht zielgerichtet und strafen gegen den Pharao und sein Land. Am Beispiel des Pharaos, aber auch an dem Beispiel von Nebukadnezar, was ich davor schon gebracht habe, wird deutlich, was in Jesaja 40, Vers 22 bis 23 geschrieben steht. Er ist es, der da thront über den Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Die mächtigsten Menschen der Welt, die größten Könige der Erde, werden von ihrem Thron gestoßen. Gott stößt sie in die Nichtigkeit und es bleibt nichts mehr übrig als verrottende Leichname in Gräbern. Von den Städten Sodom und Gomorra heißt es, dass ihre Sünde vor Gott groß war und Gott bereitet der Gottlosigkeit in diesen Städten ein Ende, indem er Feuer von Himmel fielen ließ. 1. Mose 19, Vers 24 und 25. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordans und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. So wie es in der Macht Gottes steht, Leben zu erschaffen, steht es auch in seiner Macht, Leben zu vernichten. Und so tut er es auch hier in seinem gerechten Gericht an diesen beiden Städten. Er reicht ihnen diesen Becher des Zornes. Auf mächtige Art und Weise übt Gott hier Gericht aus. Für uns, die wir der Bibel glauben, sind diese Geschichten gerade so von Sodom und Gomorra schon beeindruckend. Doch trotzdem erscheint uns Gottes allmächtiges Richten weit und fern von unserem persönlichen Leben zu sein. Ist dir aber bewusst, dass jede Handlung, jeder Gedanke von Gott gerichtet werden wird? Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. So heißt es in Prediger 12, Vers 14. Du und ich, wir werden unsere Knie vor Gott beugen und Rechenschaft abgeben müssen. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es gut sein oder mag es schlecht gewesen sein. Welchen Lohn haben deine Taten? Was für Taten von dir werden vor Gottes Thron offenbart werden? Bist du ein guter Mensch? Hast du in deinem Leben immer Vater und Mutter geehrt? Wenn nein, dann bist du schuldig vor dem Gesetz, vor Gott und ja, du hast Gericht verdient. Hast du schon mal jemand mit bösen Worten beleidigt? Dann bist du nach Jesu Auslegung vom Gesetz schuldig als Mörder und du hast Gericht verdient. Liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand? Nein? Dann bist du schuldig, entsprechend des ersten Gebotes der 10 Gebote. Und was erwartet den Schuldigen? Matthäus 13, Vers 40. Sie werden dann in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen beginnt. Zum Ende der Zeit wird Gott seine Allmacht zeigen in der vollständigen Ausübung von Gericht. Der Sünder wird den Lohn der Sünde empfangen, den ewigen Tod. Dort wird Gottes Zorn im vollen Maße zum Ausdruck gebracht werden. Das ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Doch Gott sei Dank, dass seine Allmacht nicht nur im Gericht, sondern auch in seinen Rettungen wirksam wird. Der Psalm 130 bietet uns eine wunderbare Überleitung von Gottes Gericht zu Gottes Rettungen. Psalm 130, Abvers 1. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Der Psalmist startet mit einem Bekenntnis seiner geistlichen Niedergeschlagenheit und Armut. Er erinnert sich an seine Missetaten. Seine Seele ist hinabgesunken in quälende Gedanken früherer Sünden. Und in diesem Zustand richtet er jetzt sein Gebet an Gott. Vers 2. Herr, höre auf meine Stimme. Lass dein Ohr aufmerksam sein und auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Der Psalmist ist überführt von seiner Sünde und merkt, keiner kann bestehen vor diesem heiligen, gerechten und allmächtigen Gott. Wenn Gott sein allmächtiges Gericht ausübt, wer kann dann noch bestehen? Wer ist denn gerecht vor Gott? Alle haben doch gesündigt. Vor Gott ist kein Lebendiger gerecht. Doch der Psalmist ist überzeugt davon, und wir dürfen es auch sein, der allmächtige Gott ist der allmächtige Gott, der sein furchtbares Gericht ausübt, bietet dir in seiner Allmacht seine rettende Hand an. Vers 4. Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Bei Gott ist Vergebung zu finden. Bei Gott ist Rettung zu finden. Das, was die Psalmisten nur erahnen konnten über Gottes Rettung von der Schuld der Sünde, das können wir heute in aller Klarheit erkennen. In Jesus Christus erkennen wir heute die Allmacht Gottes und erkennen Gottes allmächtige Rettung. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, stellvertretend starb, da ließ Gott ihn das furchtbare Gericht treffen, was du und ich verdient haben. Jesus blieb aber nicht im Tod, sondern er ist auferstanden. Er hat die Macht des Todes besiegt. Der Tod ist verschlungen im Sieg Christi. Der Giftstachel des Todes hat keine Kraft mehr. Und wenn du daran glaubst, dann ist diese allmächtige Rettung deiner Seele vor dem Tod wirksam. Glaubst du daran? Wenn ja, dann ist deine Seele jetzt schon vom Tod zum Leben übergangen. Dann gehörst du zu den Erlösten. Da bist du freigesprochen von deiner Ungerechtigkeit. Dann wirkt diese mächtige Kraft in dir. Dann darfst du Gottes Heiligkeit, dann kannst du Gottes Heiligkeit ähnlicher werden. Dann hast du das Mittel, gegen Sünde zu kämpfen. Dann wirst du bei Christi Wiederkunft auferstehen und in Ewigkeit bei Gott leben. Wer das von sich sagen kann, der kann wirklich Halleluja sagen. Gott, er stellt die Dinge auf den Kopf und er greift ein. Er verändert das Herz des in Sünde geborenen Menschen. Die harten Herzen von Menschen, die Gott ablehnen, tauscht er in seiner Allmacht aus mit fleischernen Herzen. Spurgeon sagte in einer seiner Predigten, die Steppe in Wasserquellen und die Wüste in einen fließenden Strom zu verwandeln, ist nichts im Vergleich dazu, das tote, kalte, trockene Herz des Menschen in eine mächtige Quelle der Liebe zu verwandeln, die dem ewigen Leben entspringt. Und so zeigt sich, Gott ist allmächtig in seinen Rettungen. Das Herz eines gottverachtenden Sünders wird umgekehrt zu einem Herzen, das Gott liebt. Sünder, wie du und ich, sind jetzt auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit. Das bewirkt Gottes Allmacht. Wir haben mehrere Bereiche gesehen, die durchdrungen sind von Gottes Allmacht. Doch Gottes Allmacht nur zu verstehen und zu sehen, ohne darauf in einer Art und Weise zu antworten, die zur Verherrlichung Gottes führt, das wäre ein kalter Akt von praktisch ausgelebtem Unglauben. Also wie können oder wie sollen wir reagieren auf die Allmacht Gottes? Dafür habe ich aus dem Psalm heraus drei Reaktionen mitgebracht, die wir uns nacheinander anschauen wollen. Zunächst eine Reaktion, welche die Bibel von uns fordert, wenn wir Gottes Allmacht sehen, ist Gottes Furcht. Ich habe heute schon einige Verse aus Psalm 33 genutzt und ich möchte es nochmal machen und diesmal ab Vers 8 lesen, denn hier finden wir genau diese Aufforderung zu Gottes Furcht. Psalm 33 ab Vers 8. Es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Wir sind aufgefordert, Gott zu fürchten. In der Begegnung mit dem allmächtigen Gott musst du dein eigenes Ich aufgeben. Ist das in deinem Leben der Fall? Sind deine Gedanken, deine Handlungen, deine Taten davon gekennzeichnet, dass du dir Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Allmacht bewusst bist? Respektierst du den Willen Gottes und handelst du danach? Gehorchst du seinen Geboten? Lebst du ein Leben in geistlicher Disziplin? Im November 2009 fanden die Behörden in der Stadt Viroqua, einer Stadt in dem US-Staat Wisconsin, einen toten Hirschbock. Und dieser tote Hirschbock hatte offensichtlich einen Kopfstoßwettbewerb mit einem rivalisierenden Bock verloren. Kurze Zeit später stellt man fest, dass der siegreiche Hirsch ein Hirsch aus Beton war, eine ca. 300 Kilogramm schwere Statue. Wenn du versuchst, den Kampf mit dem allmächtigen Gott aufzunehmen, dann gleichst du diesem Bock, der an seinem ungleichmächtigen Gegner den Tod findet. Gibt es Sünden in deinem Leben, die du tolerierst, weil sie dir ein Genuss sind oder weil der Aufwand hier zu groß ist, diese zu beseitigen? Zum Beispiel das Lästern oder Zeitverschwendung oder Selbstbefriedigung. Gibt es eine Person in deinem Leben, die du nicht lieben möchtest, weil sie dir ja dies oder jenes getan hat? In Anbetracht der Allmacht Gottes, vor allem seiner Allmacht im Gericht, sollten du und ich davor gewarnt sein, diese Dinge zu tun und dadurch Gott nicht zu fürchten. Stephen Charnock, ein Puritaner, der zu der Zeit von John Bunyan gelebt hat, schreibt ziemlich eindrucksvoll dazu in seinem Buch The Existence and Attributes of God: Wie töricht ist jeder Sünder? Können wir arme Würmer es mit der unendlichen Macht aufnehmen? Ach, wenn doch jeder hartnäckige Sünder daran denken würde und seine unermessliche Kühnheit bedenken würde, mit der er meint, es mit der Allmacht aufnehmen zu können. Welche Kraft kann jemand haben, der Gegenwart dessen zu widerstehen, vor dem die Felsen zerschmelzen und der Himmel im letzten Feuer wie ein Blatt Papier zusammengeschrumpft sein wird? Wie das Licht des Antlitzes Gottes zu blendend ist, um von uns gesehen zu werden, so ist der Arm seiner Macht zu mächtig, um von uns bekämpft zu werden. Die Allmacht Gottes sollte allerdings nicht nur ein Motivator dazu sein, ein Leben in Heiligung und Gottesfurcht zu leben. Gottes Allmacht soll uns auch dazu ermutigen, ihm zu vertrauen. Im Psalm 27 schreibt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sie auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. David war sich bewusst, mit welcher Macht Gott regiert, und flüchtete sich deshalb mit seinen Sorgen bezüglich der Bedränger zu Gott. In den starken Arm Gottes brauchen du und ich uns nicht zu fürchten und erschrecken. Auch wir dürfen unsere Ängste überwinden, indem wir sie dem Allmächtigen anvertrauen. Ist Gott allmächtig? Ja, dann vertraue ihm mit allen deinen Dingen, mit der Last deiner Sünde. Komm zu dem Allmächtigen, er wird die Rettung bringen. Alle Macht ist in ihm. Er kann dich von jeglichen Fesseln deiner Sünde befreien. Bring vor ihm deinen Zorn, deinen Egoismus, deine Gleichgültigkeit, deine Lieblosigkeit. Durch das Wirken des Heiligen Geistes möchte er dein Leben kraftvoll verändern. Er kann dir Hoffnung und Freude geben. Aber auch ja, die anderen Sorgen, die Sorgen um das Seelenheil deiner Kinder, die Sorgen um deinen Arbeitsplatz in der Wirtschaftskrise, deine Ängste davor, einsam zu werden, die Besorgnis um die Errettung nahestehender. Lege diese Sorgen vor dem Thron des Allmächtigen ab und vertraue ihm. Er wird es gut führen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mit uns und er ist größer als wir und er ist größer als alle Mächte der Welt. Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Was auch immer dir gerade vielleicht Angst macht, was auch immer du für Sorgen hast, suche deinen Schutz bei ihm. Suche nach Hilfe bei ihm und warte still und ruhig, bis er seine Verheißung erfüllen wird. Schließen möchte ich mit einer letzten Reaktion im Zusammenhang mit der Allmacht Gottes, und zwar mit dem Punkt der Anbetung. Wenn jemand einen leckeren Kuchen backt, dann ist es eine ganz natürliche Geste, ja, dem zu loben, der diesen leckeren Kuchen gebacken hat. Oder wenn ein Sportwagen die Straße hinunterfährt, so ist es ein ganz gewöhnlicher Anblick, dass Kinder und Erwachsene sich umdrehen und hinterher schauen, weil ja, dieser Sportwagen so interessant aussieht, weil der Motor sich so cool anhört. Und so sollte es auch eine natürliche Reaktion sein, dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde, dem Erhalter aller Lebens, dem gerechten Richter, dem rettenden Gott anzubeten für seine Allmacht, für seine allmächtige Taten. Dazu werden wir auch mehrfach aufgefordert in dem Psalm, zu einem Psalm 21, Vers 14: Erhebe dich, Herr, in deiner Kraft. Wir wollen singen und spielen deiner Macht. Aber auch Psalm 68, Vers 36: Furchtbar bist du, Gott, aus deinen Heiligtümern her. Der Gott Israels, er ist es, der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Gepriesen sei Gott. Das sollte auch unser Gebet sein. Gottes Allmacht ist seine Stärke zum Handeln. Diese Allmacht ist unendlich groß und ist wesensgleich mit seiner Natur. Gottes Allmacht wird unter anderem sichtbar in der Schöpfung, in der Vorsehung, im Gericht, aber auch in seinen Rettungen. Und du und ich, wir sind jetzt aufgefordert, darauf zu reagieren mit Gottesfurcht, Vertrauen und Anbetung. Gott segne euch dabei. Amen.